Erotic Morning Lounge, Erotisches für die Ohren, zwischen unkeuschen Lüsten und heillosen Begierden. Ich begrüße euch wieder mal am Freitag zum sinnlichen Wochenend-Chill-Out. Heute mit dem zweiten Teil von Der Weg des Lasters. Am darauffolgenden Tage fand Fanchonette Gelegenheit, nachmittags gegen 3 Uhr ausgehen zu können. Sie begab sich klopfenden Herzens in die bezeichnete Wohnung. Ein netter Diener erwartete sie, und Dick stellte sie der Kammerzofe als Herrin des Hauses vor. Nach Tisch setzte Dick sich in Besitz der Kleinen. Es waren 2 Gründe dafür vorhanden, dass er nicht geliebt wurde. Er zahlte und er war älter als Dest. Dieser blieb also der Bevorzugte. Er stieg sogar noch in der Gunst Fanchonettens, die allmählich alles Zartgefühl beiseite setzte und sich ihm rückhaltlos sozusagen an den Hals warf. Er missbrauchte sie wie alle Männer seiner Art, mögen sie mit anständigen oder anderen Frauen zu tun haben. Er behandelte sie wie die gemeinste Dirne, beschimpfte sie, wo er konnte, und misshandelte sie, wenn sie das Unglück hatte, die Stunde zu verpassen, die er ihr zum Rendezvous bestimmt hatte. Herr Dick, der sich für den Alleinbesitzer der jungen Schönen hielt, wußte es bald so einzurichten, daß deren Kammerzofe sich an Elise anschloß. Sie hatte sich ihr als eine Witwe vorgestellt, die von ihren Renten lebte. Frau Getty fühlte sich von ihrer Freundschaft sehr geehrt und aß oft mit ihrer Nichte bei Frau de Boussonville, die beide Damen auf das Zuvorkommendste behandelte. Auch vertraute sie ihr Fanchonette so oft an, wie sie darum ersuchte. Aber ein verbrecherisches Treiben ist nie von Dauer. Man will andere täuschen, täuscht sich selbst, und alles kommt an den Tag. Die Vergnügungen, die Herr Dick Fanchonette verschaffte, Theater, Promenaden und so weiter, nahmen deren ganze Zeit in Anspruch und hatten oft zur Folge, dass sie die Rendezvous mit Dest verfehlte oder vielmehr sich gegen seine Befehle verfehlte. Nachdem er es aufgegeben hatte, sie an mehr Pünktlichkeit zu gewöhnen, wollte er wenigstens wissen, was dahinter steckte. Er folgte ihr, und es dauerte auch nicht lange, bis er entdeckt hatte, wohin sie stets ihre Schritte lenkte. Er zog in der Nachbarschaft Erkundigungen über Frau de Boussonville ein und sah, dass ihr von allen Seiten Weihrauch gestreut wurde. Er wußte nicht, was er denken sollte. Als Fanchonette das nächste Mal zu ihm kam, wandte er ein stärkeres Mittel an, um hinter die Wahrheit zu kommen. Er schrie sie mit fürchterlicher Miene an. »Ich weiß alles. Was tust du bei der sogenannten Frau de Boussonville in der Rue de Anglais? Lüge nicht, denn ich bin von allem unterrichtet.« Dann folgten die gröbsten Ausfälle. Fanchonette wurde verlegen, glaubte, es sei alles entdeckt, und fing statt jeder Antwort zu weinen an. Die Tränen überraschten sogar Dest. Darauf war er nicht gefasst gewesen, denn er hatte angenommen, sie würde sich mit 2 Worten rechtfertigen können. Nun geriet er in maßlosen Zorn und drohte ihr, er würde, wenn sie ihm nicht selbst sofort die Wahrheit gestände, die er schon wüsste, überall erzählen, was vorginge, und bei ihrer Tante den Anfang machen. Fanchonette schwieg. Eine Ohrfeige bekräftigte die Drohung. Nun wollte sie gerade unter Schluchzen ihre Beichte beginnen, als ein Freund von Dest dazukam. Er verehrte das junge Mädchen heimlich, obwohl er ihr Verhältnis mit Dest kannte, der sich dessen gerühmt hatte. Er äußerte verblüfft, »Wie, liebes Fräulein, Tränen? Ja, das liebe Fräulein beträgt sich wie eine Straßendirne. Ich glaube nicht ein Wort davon,« erwiderte der Freund, »und übernehme jede Garantie für sie. Und doch ist es sicher, sie geht zu einer gewissen de Boussonville.« »Frau de Boussonville, eine sehr ehrenwerte Dame, ich kenne sie zufällig, eine äußerst achtbare Frau. Aber das Fräulein gesteht selbst ein.« »Was gesteht sie ein? Was haben Sie gesagt, Fräulein?«
»Aber gar nichts, nicht ein Wort. Ich konnte vor Wein nicht sprechen, weil er brutal gegen mich war.«
»Ah, Dest, dein Betragen ist gemein. Du verdienst nicht dein Glück. Aber sie wurde doch bei dem Namen de Boussonville verlegen, weil sie sah, dass du bei jeder Gelegenheit Verdacht hast.«
Nach weiterem Hin- und Herreden bot der Freund sich an, Fanchonette nach Hause zu bringen. Sie nahmen einen Fiaker. Unterwegs stachelte er sie auf, sich an Dess zu rächen, der ihrer unwürdig sei. Sie weigerte sich dessen. Als sie zu Hause angelangt waren, wollte das Unglück, dass die Tante ausgegangen war, und da stürmte er mit aller Macht auf sie ein. Schließlich erhielt er von ihr das Versprechen, dass sie Mitleid mit seiner Pein haben und ihn zum Rächer für alle Brutalitäten d'Ests annehmen würde. Und so geschah es. D'Este war über die Persönlichkeit der de Bussonville doch nicht so ganz beruhigt. Bevor er aber noch Näheres über sie erfahren hatte, geschah es, dass er eines Tages jenen Freund, der Fanchonette nach Hause begleitet hatte, besuchen wollte. Da der Hausmeister gerade nicht anwesend war, so trat er bei ihm ein, ohne sich anmelden zu lassen. Im Vorzimmer hörte er Stimmen, und zwar besonders die Stimme einer Frau, die ihm sehr bekannt vorkam. Er wollte eintreten, fand aber die Tür von innen verriegelt. Nach einigen Sekunden öffnete sein Freund die Tür, er schien sehr erregt zu sein. D'Este sagte zu ihm, »Ich bitte um Entschuldigung, du bist wahrscheinlich mit einer hübschen Patientin beschäftigt, und da will ich nicht stören.« »In der Tat, lieber Freund, du lässt dich übrigens ja gar nicht mehr sehen. Komme nachher zum Dinner wieder.« D'Este sagte zu und ging. Er verließ aber nicht das Haus, sondern trat beim Pförtner ein, bat um Feder und Papier und tat so, als ob er einen Brief zu schreiben hätte. Er blieb dort ungefähr eine Stunde. Diese Zeit hatte für die Konsultation Fanchonettens genügt. D'Este, den man weit vom Schuss glaubte, sah sie das Haus verlassen. Einige Minuten später ging er wieder zu seinem Freunde hinauf und sagte zu ihm, »Man hat mir unten gesagt, du seist jetzt frei.« »Ganz recht. War die Patientin hübsch?« »Reizend. Nicht grausam? Durchaus nicht. Wirklich entzückend.« D'Este ließ das Thema fallen und speiste in heiterster Laune. Während der Mahlzeit sagte er seinem Diener, der ihm gefolgt war, etwas ins Ohr. Man war beim Dessert, als Fanchonette plötzlich eintrat. Sofort rief D'Este ihr zu, »Mein Fräulein, mein Freund hat mir erzählt, was diesen Morgen zwischen ihm und Ihnen hier vorgegangen ist. Ich habe Sie hierher bitten lassen, um Sie zu behandeln, wie eine gemeine Dirne es verdient.« Er wollte sich auf sie stürzen, wurde aber festgehalten, und die unselige Fanchonette lief in schmerzlicher Verlegenheit davon. Der Diener, der sie geholt hatte, stieg mit ihr in den Wagen und wollte sie ohne ihr Wissen in die Wohnung seines Herrn bringen, wie dieser heimlich befohlen hatte. Als sie aber das Haus erkannte, weigerte sie sich auszusteigen. Der Diener stellte ihr vor, er werde fortgejagt werden, im Grunde wisse sein Herr gar nichts. Sie habe nichts zu befürchten, und es sei doch besser, sie setze sich mit ihm auseinander, als sich mit ihm zu verfeinden. Sie gab nach und ging mit ihm in die Wohnung. Dort schloss sich der unverschämte Lakai mit ihr ein und machte ihr klar, dass jeder Widerstand vergeblich sein würde. So musste sie auch diesen höchsten Schimpf über sich ergehen lassen. D'Este kam mit seinem Freunde dazu, und Fanchonette stand vor diesem im hässlichen Lichte da. D'Este versicherte ihm, sie sei schon seit langem in seinen Diener verliebt, und endlich sei jetzt sein Verdacht bestätigt worden. Darauf jagte er sie mit Schimpf und Schande zum Hause hinaus. Der Freund folgte ihr nach und bot ihr seinen Wagen an.
»Nein«, erwiderte sie empört, »nein, alle Männer sind Ungeheuer. Was ich heute erlebt habe, beweist mir, dass sie nur wilde Tiere sind. Gehen Sie, lassen Sie mich!«
»Wie, sollten Sie unschuldig sein?«
»Haben Sie diese Niederträchtigkeit geglaubt, dann sind Sie nicht mehr wert als Ihr unwürdiger Freund.«
»Erklären Sie mir alles. Ich bin geneigt, Ihnen Glauben zu schenken, aber kommen Sie mit in meinen Wagen.« Sie sträubte sich eine Zeit lang sehr heftig, dann stieg sie doch ein. Im Wagen brach sie in Tränen aus, dann klärte sie ihn über die gemeine Handlungsweise des D'Este auf und bewies ihm, dass alles auf dessen Befehl geschehen sei. Der junge Mann war empört und schwur, mit D'Este zu brechen.
»Rächen Sie mich«,
flehte Fanchonette ihn an.
»Ja, liebe Freundin, von Herzen gern, wenn Ihnen nur nicht die Geschichte mit dem Lakai passiert wäre.«
Das war zu viel. Das ging über die Kräfte des jungen Mädchens. Sie bekam einen Wutanfall, zerschlug eines der Wagenfenster und verlangte auszusteigen. Zum Glück waren sie in der Nähe ihrer Wohnung, und es war schon spät, so konnte sie unbemerkt eintreten. Als sie zu Elise ins Zimmer trat, fiel sie in Ohnmacht. Frau Getty war so erschrocken, dass sie kaum imstande war, ihr zu Hilfe zu eilen. Als sie wieder zu sich gekommen war, bat ihre Tante sie, ihr zu erzählen, wer sie in solchen Zustand versetzt habe.
»D'Este«, war die Antwort, »der mich gewaltsam verführt hat.«
Zugleich bat sie ihre Tante, ihn nicht anzuzeigen, denn sonst würde sie entehrt dastehen. Tags darauf fühlte sie sich wieder besser, und die Wunden an der Hand, die das Fenster eingeschlagen hatte, heilten. Sie besuchte Frau de Bossonville, und diese zeigte ihr einen Brief d'Est, worin er ihr schrieb, sie empfange eine Dirne und so weiter.
»Er kennt mich nicht, wie Sie sehen«, bemerkte die Kammerzofe. »Also weiß er von nichts. Es liegt daher in Ihrer Hand und erfährt Herr Dick niemals, dass Sie einen anderen Geliebten gehabt haben. Schließen Sie mir den Mund und teilen Sie mit mir.«
Fanchonette willigte darein ein und lebte fortan mit Herr Dick allein, ohne d'Est oder dessen Freund wiederzusehen. So verlebte sie 8 Tage in aller Ruhe, als sie eines Morgens ihre Wohnung ausgeräumt fand. Die Türen standen offen und kahle Wände stierten sie an. Sie erkundigte sich erstaunt bei den Nachbarn und erfuhr, dass Frau de Bossonville und ein Mann am frühen Morgen den Umzug besorgt hätten, nachdem sie die fällige Miete bezahlt hätten. Fanchonette verlor dadurch nicht nur alles, was sie geschenkt bekommen hatte, sondern auch viele Sachen, die ihr gehört hatten und die sie dort aufbewahrte. Man händigte ihr einen Brief ein, den der Mann für sie bei der Wirtin abgegeben hatte. Sein Inhalt lautete:
»Ich kenne Ihre Aufführung. Sie haben so niedrige Gelüste, dass ich Sie meines Tadels und meiner Rache für nicht würdig halte. Leben Sie wohl!«
Es war Fanchonette nicht schwer zu vermuten, woher dieser neue Schlag kam. Verzweifelt kehrte sie zu ihrer Tante zurück. Sie traf sie gerade beim Lesen eines anderen Briefes, der alle Einzelheiten ihrer Aufführung mit den nötigen Weisungen enthielt, wie man sich von der Wahrheit der Behauptungen überzeugen könnte.
»Da, lesen Sie, Fräulein!«
Damit gab sie Fanchonetten den Brief zu lesen. Da hier nichts mehr abzuleugnen war, fing sie an zu weinen. Die Tante sagte dann:
»Sie haben sich wie eine Elende betragen. Ihres Bleibens bei mir kann nicht länger sein. Wohin kann ich Sie bringen lassen?« »Ich flehe Sie an. Behalten Sie mich bis morgen.«
Elise antwortete nicht. Im Grunde sah sie keine Möglichkeit, sie wegzuschicken und hatte so nur gesprochen, um ihr ihren ganzen Abscheu wegen ihrer Aufführung zu bezeigen. Die untröstliche arme Fanchonette wusste am anderen Tage nicht, was sie anfangen und wohin sie gehen sollte. Sie war noch nicht verdorben genug, um bis zur letzten Stufe zu sinken. Sie rief das Mitleid ihrer Tante an, diese ließ sich rühren und versprach, ihrem Mann alles zu verheimlichen, sofern sie sich von nun an musterhaft aufführen würde. Die Ärmste versprach alles. Sie kleidete sich bescheiden, nicht einmal ihrem Stande gemäß, wie eine gewöhnliche kleine Arbeiterin. 3 Monate lang betrug sie sich so, dass Elise sie vollkommen geändert glaubte und ihr wieder ihre Freundschaft zuwandte, obwohl sie dabei immer noch eine gewisse Zurückhaltung beobachtete. Der Onkel war zurückgekehrt, er hielt seine Nichte für eine Frömmlerin und machte sich oft über sie lustig, bis Elise ihn bat, mit ihr nicht zu vertraulich zu werden. Die Ruhe tat Fanchonette gut, sie wurde wieder frisch und blühend, und bald war sie in ihrer einfachen Tracht wieder so anmutig wie früher. So sah sie ein alter Lüstling, der ihr bald durch eine jener Händlerinnen Anträge machen ließ, die von Haus zu Haus gehen, um ihre Waren abzusetzen. Diese Vorschläge waren glänzend. Fanchonette fing an, das traurige Leben, das sie führte, satt zu bekommen und nahm an. Aber sie zog vorher Erkundigungen ein. Durch ihre traurigen Erfahrungen gewitzigt, wollte sie von einer Dame de Bossonville nichts mehr wissen. Sie suchte sich selbst eine Kammerzofe aus und behielt die Schlüssel ihrer neuen Wohnung. Elise bemerkte bald, welche Veränderung mit ihrer Nichte vorgegangen war, und hielt sich für verpflichtet, ihren Mann darauf aufmerksam zu machen und ihn zu bitten, sie zu beobachten. Bald kam man hinter die Wahrheit, und da es sich um einen so schweren Rückfall handelte, so beschloss man, sie in eine Besserungsanstalt zu bringen. Man sprach mit jemandem, der die geeigneten Schritte dazu tun musste, und gab Fanchonette Bescheid. Am selben Tage, als der Befehl dazu ausgeführt werden sollte, fand sie trotz strenger Beaufsichtigung Gelegenheit, durchzubrennen und sich nach der neuen Halle zu flüchten, wo sie ein kleines möbliertes Zimmer mietete. In die Wohnung, die der alte Herr ihr gemietet hatte, getraute sie sich nicht aus Furcht, dort entdeckt zu werden. Dort blieb sie einige Zeit und ging nur in der Dunkelheit aus, um ihre Einkäufe zu machen. Eines Abends sprach ein Herr sie an und machte ihr Anträge. Da Fanchonettens Mittel zu Ende gingen, fühlte sie sich versucht, darauf einzugehen, und antwortete halb zögernd. Der Herr hielt ihre halbe Zurückweisung für eine Zusage und begleitete sie auf ihr Zimmer. Dort wurde die schwache Fanchonette behandelt wie ein Mädchen der Gattung, der sie anzugehören schien, und ebenso verächtlich verlassen. Am folgenden Tag das gleiche Abenteuer. Endlich verfiel sie der Gewohnheit, obwohl sie sich täglich vornahm, ihre Zuflucht zu dem alten Herrn zu nehmen, sobald sie ohne Gefahr sich wieder in ihrer Wohnung zeigen könnte. Während sie dieses Leben führte, wurde sie von einer Nachbarin beobachtet, die ein gleiches führte. Als diese bemerkt hatte, dass sie Herren empfing, näherte sie sich ihr und machte ihr Komplimente über ihr anständiges Aussehen und die Vorsicht, mit der sie sich aufführte.
»Sie tun recht daran«, fügte sie hinzu, »und ich werde Ihrem Beispiel folgen, aber einen Rat will ich Ihnen doch geben. Man läuft zweierlei Gefahr, wenn man mit Herren verkehrt. Erstens droht die Polizei und zweitens kann man krank werden. Folgen Sie meinem Beispiel.«
Ihr Rat ging dahin, sie solle sich in den öffentlichen Gärten zeigen. Dort, meinte sie, wäre man mit einiger Vorsicht sicher gegen alle Gefahren. Fanchonette folgte zitternd diesem gefährlichen Rat und verfiel in den tiefsten Grad von Herabgekommenheit. Doch empfand sie Scham darüber und verzichtete ganz auf diese schimpfliche Erwerbsquelle, als sie einmal beinahe von der Polizei erwischt wurde, wie es ihrer Nachbarin geschah, während sie selber ihre Rettung nur ihrem ehrbaren Äußeren verdankte. Am darauffolgenden Tage verließ sie ihre Wohnung aus Furcht, ihre Gefährtin könne sie angegeben haben, und begab sich endlich in die Wohnung, die ihr der alte Herr gemietet hatte. Dort traf sie ihre Zofe an, die bei ihrem Anblick wie eine Närrin lachte und sie aufforderte, einzutreten. Sie ging geradewegs in ihr Zimmer und wollte mit ihrem Schlüssel öffnen, aber das Schloss war geändert. Beim Geräusch, das sie verursachte, wurde die Tür plötzlich geöffnet, und sie sah ein junges Mädchen ihres Alters vor sich, das ebenso hübsch und noch frischer und blühender war als sie, und sie fragte,
»Was wünschen Sie, Madame?« »Was ich wünsche? Ich bin hier bei mir zu Hause.« »Das ist sonderbar, denn auch ich bin hier in meiner Wohnung.«
Fanchonette bemerkte, dass sie eines ihrer schönsten Kleider anhatte. Entrüstet darüber schrie sie sie an.
»Wie? Sogar meine Kleider tragen Sie? Ah, das ist zu stark, und wir wollen doch einmal sehen.«
»T'war nett«, unterbrach die neue Herrin des Hauses sie. »Holen Sie, Herrn, er soll mir sagen, was diese Verrückte will.« Toinette hörte zwar nicht auf den Befehl, Fanchonette aber, empört über das, was sie erleben musste, warf sich auf ein Sofa und weinte bittere Tränen. Dann stand sie auf, um in den Kommoden nachzusehen, wurde daran aber von ihrer Nebenbuhlerin verhindert. Toinette schüttelte sich vor Lachen während dieses Streites. Endlich kam der alte Herr ungerufen. Er war starr vor Staunen, als er Fanchonette erblickte, die er in einer Besserungsanstalt glaubte. Sein Herz sprach zu ihren Gunsten. Er gab zu, dass die Wohnung ihr gehörte, versprach aber der anderen eine gleiche einzurichten und ihr alles zu ersetzen, was sie Fanchonette überlassen würde. Bei diesem Vorschlage kam Fanchonette der Gedanke, darin läge die Möglichkeit für sie, sich in Sicherheit zu bringen, wenn sie die neue Wohnung nehme und ihrer Nebenbuhlerin die ihrige überließe. Ihr Vorschlag wurde angenommen. Der alte Herr bat die Mädchen, den Tag wie zwei Schwestern miteinander zu verleben. Abends würde er dann Fanchonette in die neue Wohnung geleiten. Fanchonette war mit der neuen Anordnung sehr zufrieden. Da sie den Alten nicht liebte, war sie gern bereit, ihn mit einer anderen zu teilen. Aber die Nebenbuhlerin war verletzt, weil dieser seine Vorliebe für seine frühere Geliebte zu deutlich gezeigt hatte und weil sie fühlte, dass Fanchonette sie aus dem Sattel heben würde. Doch ließ sie sich nichts anmerken und plauderte mit Fanchonette über ihre eigenen Erlebnisse, um dadurch auch diese zu veranlassen, Näheres über ihr Schicksal zu erzählen. Dieser Plan gelang ihr allerdings nicht, aber am Nachmittag erhielt sie Besuch von einer Bekannten.
»Mein Gott«, äußerte diese, »wie traurig ist doch unser Gewerbe. Ich war früher Näherin und verdiente täglich 10 Sous, gerade genug, um barfuß gehen und Hunger sterben zu können. Da verspricht mir ein älterer Herr eine gesicherte Zukunft. Ich denke, nun bin ich reich, jawohl, er lässt mich sitzen. Ein anderer folgt ihm, der war noch schlimmer. Wenn mich nun dieser wieder verlässt, dann weiß ich nicht mehr, wohin ich soll. In die öffentlichen Gärten, denn ich würde niemals wagen, bei mir Herren zu empfangen. Aber auch die Gärten. Ich war gestern in den Tuilerien und habe zugesehen, wie man 2 Damen aufhob. Die eine sah sehr anständig aus, übrigens Ihnen ähnlich. Doch, ich irre mich nicht. Sie waren es, Madame. Sind Sie wieder entlassen worden? Sie befinden sich im Irrtum,
erwiderte Fanchonette rot werdend.
»Nein, nein, sie waren es, dasselbe Kleid, dieselbe Frisur. Ich sehe sie ganz so wie gestern vor mir. Übrigens muss ein jeder zusehen, wie er sich durchbringt, und wenn man keine anderen Mittel hat...«
Fanchonette fuhr fort zu leugnen. Die andere ließ sich aber nicht davon abbringen, bis der alte Herr dazwischen trat. Die Desiree teilte ihm mit, worum es sich handelte, aber der Gutmütige hielt die Geschichte für eine Falle und nahm Fanchonette mit sich. Am nächsten Tage gab er der Nebenbuhlerin ihren Abschied, und diese befand sich nunmehr in derselben Lage wie Fanchonette tags vorher. So endigen drei Viertel aller ausgehaltenen Mädchen. Nur wenige behalten Oberwasser und machen ihren Weg. Es ist ein Spiel, eine Art Lotterie, und es grenzt an Wahnsinn, dabei auf einen Gewinn zu rechnen. Bei der ungeheuer großen Anzahl dieser Mädchen in Paris ist die Gewinnaussicht 1:100. Fanchonette fühlte sich fast glücklich in ihrer neuen Lage, wenn sie sie mit der verglich, aus der sie entronnen war, aber eine grausame Enttäuschung harrte ihrer. Eines Tages bemerkte sie, dass sie sich eine scheußliche Krankheit zugezogen hatte. Sie begab sich der Verzweiflung nahe in ärztliche Behandlung und hoffte schon, dass diesmal noch alles gut abgehen würde, als ein neuer Schlag sie traf. Eines Tages kam der alte Herr vor Wut schäumend zu ihr und schrie sie an.
»Sie sind mir ja eine nette Person. Soeben erfahre ich von meinem Arzt, dass Sie sich mit Lakaien und mit Studenten der Medizin belustigt haben, und hielt sie für...«
Fanchonette bat ihn, sich zu beruhigen und wenigstens ihre Verteidigung zu hören. Sie erzählte ihm dann ausführlich ihre Geschichte und wie niederträchtig gemein dieser D'Este gegen sie gehandelt hatte. Auch wegen ihres Verkehrs mit seinem Freunde strich sie sich heraus, so dass sie den Alten zu ihren Gunsten stimmte. Am anderen Morgen aber war dieser von ihrem Abenteuer mit Dick unterrichtet. Sie leugnete, konnte sich aber doch nicht ganz reinwaschen. Endlich sahen zwei Freunde des alten Herrn diesen mit ihr auf der Promenade und erkannten in ihr das Mädchen, das sie in der neuen Halle auf ihrem Zimmer besucht hatten. Sie machten ihm in ihrer Gegenwart Vorwürfe wegen seiner unpassenden Wahl, und voller Entrüstung und Scham ließ er sie stehen und setzte mit seinen Freunden den Spaziergang fort. Fanchonette verlor nicht den Kopf. Sie fuhr nach Hause, kam dort vor dem alten Herrn an, packte alles Geld, alle Schmucksachen und die besten Sachen ein und flüchtete damit in eine kleine Wohnung in der Rue Saint-Denis im Marais, wo sie vor ihren Verfolgern in Sicherheit war. Abends ging sie aus, um sich durch ihr schändliches Gewerbe die nötigen Mittel zu verschaffen, und gab sich dem ersten Besten hin. Doch die Katastrophe blieb nicht aus. Eines Abends hatte sie das Unglück, dass niemand für ihre Reize empfänglich sein wollte. So blieb sie etwas länger auf der Straße und war weniger vorsichtig. Da bemerkte sie auf der anderen Seite der Straße einen Herrn und überschritt den Fahrdamm, um ihm entgegenzugehen. Wie groß war ihre Überraschung, als sie ihren Onkel erkannte. Sie hüllte sich in ihren Schal, verdoppelte ihre Schritte, überschritt ein zweites Mal den Damm und hoffte schon, sich aus der Klemme gerettet zu haben, als ein Polizist sie ansprach und sie fragte, was sie da so spät noch mache. Sie gab genügende Auskunft und der Polizist ließ sie wieder los. Aber der Onkel hatte gesehen, dass der Polizist das Mädchen anhielt, war zu ihnen getreten und hatte eine ihm bekannte Stimme zu hören geglaubt. Er folgte dem Mädchen unbemerkt und ging ihr ins Haus nach. Sie öffnete ihre Türe, ohne sie wieder zu schließen, da sie erst Licht machen wollte, und diesen Augenblick benutzte der Onkel, um ebenfalls leise ins Zimmer zu treten. Dort blieb er unbeweglich stehen, auf den Lichtschein wartend, der ihm seine Vermutung bestätigen oder ihn eines anderen belehren sollte. Endlich flammte die Kerze auf und Fanchonette drehte sich um. Beim Anblick ihres Onkels stieß sie einen gellenden Schrei aus und sank ohnmächtig um.
»Schandweib!« schrie Getty. »Dich verdirbst du und mich entehrst du, wenn deine Aufführung bekannt wird, aber das soll nicht sein. Dies ist dein letzter Augenblick.«
Und außer sich vor Zorn und Empörung wollte er sie, anstatt ihr zu helfen, erwürgen. Doch bald nahmen ihn menschlichere Gefühle gefangen. Er verließ das Zimmer, schloss es ab, ging hinunter, fuhr nach Hause und holte seine Frau, die sofort, nachdem sie alles erfahren hatte, der Ärmsten zu Hilfe eilte. Vor dem Hause fanden sie eine Menge Menschen vor. Man teilte ihnen mit, ein junges Mädchen habe sich aus dem Fenster gestürzt und man habe sie schwer verletzt wieder in ihr Zimmer getragen. Entsetzt eilten sie zu ihr. Sie lag im Sterben, aber erkannte noch ihre Verwandten. Mit schwacher Stimme flüsterte sie,
Verzeiht mir den Kummer, den ich euch durch meine Lebensweise verursacht habe. Ich bin dafür bestraft worden, ich leide furchtbar. Ich wollte mich eurer Strenge und euren Vorwürfen entziehen. Aus Verzweiflung darüber, dass ich nicht hinaus konnte, habe ich mich aus dem Fenster...«
Elise bat sie zu schweigen und sich zu beruhigen. Sie schickte ihren Mann um Hilfe fort, ein Arzt eilte herbei, ließ die Sterbende zur Ader, gab ihr einen Wundbalsam und versicherte, dass sie gerettet wäre, wenn sie 24 Stunden aushielte. Seine Voraussage war richtig. Die treue Pflege Elisens gab die Unglückliche dem Leben wieder zurück, und ihr Leid verschaffte ihr die Verzeihung der Tante. Diese behielt sie bei sich und bezeigte ihr die herzlichste Freundschaft. Fanchonette wurde allmählich wiederhergestellt. Zugleich wurde die üble Krankheit behandelt, deren Symptome an ihr bemerkt worden waren. Sie wurde wieder reizend, war sie doch erst 20 Jahre alt. Der furchtbare Schlag besserte sie. Jetzt hatte sie einsehen gelernt, allerdings etwas spät, dass das Laster entweder im natürlichen Verlauf oder durch Zufälle, die es hervorruft, nur zum Unglück führt. Sie verlebte nun 4 Jahre in vollständiger Zurückgezogenheit. Sie ging auf keine Promenade, in kein Theater und nur tief verschleiert in die Kirche. Ihr Onkel hatte ihretwegen die Wohnung gewechselt und in einem neuen Viertel kannte niemand ihre Geschichte. Nach Ablauf der 4 Jahre bat ein ehrenwerter Mann, der sie nach ihrer Wiedergeburt kennengelernt hatte, um ihre Hand. Fanchonette war unschlüssig, aber Onkel und Tante redeten ihr zu, so daß sie schließlich einwilligte. Sie heiratete also und führte zuerst einen ehrbaren Lebenswandel. Aber unmerklich kehrte ihr Hang zu Vergnügungen zurück. Ihr Mann nahm sie mit auf die Promenade, ins Theater, sie sah Menschen, man fand sie schön, man sagte es ihr. Ein Galan machte ihr eine Erklärung, Fanchonette nahm sich vor, vernünftig zu sein, aber sie hatte keinen inneren Halt mehr und konnte nicht wie Frauen, die immer anständig geblieben sind, zu sich sagen, »Ich habe mir nichts vorzuwerfen.« So fiel sie leichter als eine andere, fast ohne es zu merken. Dem ersten Fall folgten andere, und schließlich führte sie ein tolleres Leben denn je zuvor. Eines Tages traf sie in einer Gesellschaft mit dem Freunde Dess zusammen, ihr Mann war bei ihr. Da sie Indiskretionen befürchtete, so beeilte sie sich, dem zuvorzukommen und sprach ihn freundlich an. Der Freund sah, dass sie die Frau eines achtungsvollen Mannes war, und antwortete in ehrerbietiger Weise, da er unfähig gewesen wäre, ihr ein Unrecht zuzufügen. Bei seiner ersten Begegnung mit Dest aber konnte er sich nicht enthalten, ihm mitzuteilen, dass er Fanchonette gesehen habe und dass sie anständig verheiratet sei.
»Verheiratet«, war die Antwort, »das ist möglich, anständig, das ist ein ander Ding. Sie wäre nicht die Erste, die einen ehrlichen Burschen hineingelegt hätte, doch dahinter will ich kommen.«
Noch am selben Tage sandte er ihr durch seinen Diener, denselben, der sie geschändet hatte, einen Brief des Inhaltes, »Herr Dest grüßt Madame«, und bittet sie, sich morgen 11 Uhr rü im neuen Hause benannt zum einzufinden und nach dem Sekretär zu fragen. N.S., Madame, wird die Güte haben zu kommen. Sie kennt Herrn Dest und weiß, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Hätte Fanchonette ein reines Gewissen gehabt, so würde sie den Dest mit Verachtung gestraft haben, so aber hatte sie Angst vor seiner Drohung. Sie ging zu ihm. Dest sagte ihr, dass der Makel, den sein Lakai ihr aufgedrückt habe, durch ihre Heirat ausgewischt sei und dass er sie nun wieder begehre. Was sollte sie machen? Sie war ihm gefügig. Doch nicht damit zufrieden, sie zu knechten, verfügte er auch über ihre Börse und verursachte ihr solche Kosten, dass sie bald das Vermögen ihres Mannes, der ihr blind vertraute, vergeudet hatte. Als er es endlich bemerkte, war die angerichtete Verwüstung kaum wieder gut zu machen. Er beobachtete seine Frau, entdeckte bald alles, erfuhr auch ihre Vergangenheit und brachte sie schließlich in eine Anstalt.
Erotic Morning Lounge. Erotisches für die Ohren.